Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern. Ich begrüße Sie zur internationalen, weltumspannenden, grenzübergreifenden 360-Grad-Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 3. April 2023. Verpassen Sie auf keinen Fall meine gestrige Ausgabe Der Pragmatikus bei Servus TV. Biodiversität, Artenschwund, unser Thema, abgezirkelt von vielen Seiten mit mehreren Experten. Der Pragmatikus, rasiermesserscharf, bringen wir das auf den Punkt, was die Leute bewegt. Macht mir großen Spaß, hier in Wien, in Österreich, mit einem hervorragenden Team immer wieder diese Sendungen machen zu dürfen. Sie können das abrufen jetzt in der Mediathek von Servus TV, der Pragmatikus. Wir haben schon viele Bereiche hier besprochen und ausgeleuchtet, Themen, die uns bewegen und auch in dieser Sendung immer wieder zu reden geben. Nun eine Enthüllung, das wichtigste Thema des Tages, meine Damen und Herren, ich habe hier einen Geheimplan, einen mutmaßlichen Geheimplan der Chinesen zur Herstellung eines Friedens in der Ukraine. Ich bin darauf gestoßen über Medienberichte aus Asien, auch in den Vereinigten Staaten und im Gespräch mit Unternehmern übers Wochenende, die davon Wind bekommen haben, auch über diplomatische Kontakte. Ich sage das in aller Vorsicht, ohne Gewähr, aber das sind Weltnachrichten und ich würde mich freuen, wenn hier ein Realitätsgehalt vorhanden wäre, wenn das tatsächlich ein chinesischer Geheimplan ist, der ernsthaft auf dem Tisch liegt und diskutiert wird. Was wollen die Chinesen? Nach meinen Informationen bieten sie der Regierung Selenskyj sehr viel Geld an, plus Wirtschaftshilfe nach dem Friedensschluss, also hier eine Bluttransfusion des Wohlstands aus dem Reich der Mitte. Die Russen bekommen die Krim und die Donbass-Regionen und dann ist fertig. Damit soll es auch gut sein. Ich nehme an, ein neutraler Status der Ukraine ohne NATO-Atomraketen wird da ebenfalls im Paket dabei sein. Und im Gegenzug erhalten die Chinesen von den Russen Wladiwostok, diesen legendären russischen U-Boot-Hafen ganz im Osten am Pazifik. Wladiwostok, eine ziemliche Einöde und erst seit 1860 Teil des russischen Imperiums. Also Wladiwostok im Austausch mit den Donbassgebieten und der Krim plus Wirtschaftshilfe an die Ukraine mit einem neutralen Status. Dies soll der Friedensplan der Chinesen sein. Ich bin sehr gespannt. Ich halte das für eine interessante Perspektive und das freut mich, dass wenigstens von der chinesischen Seite solche Initiativen mutmaßlich ausgehen. Die Amerikaner als Friedensmacht, sie fallen aus. Sie sind für mich hier ein Hauptantreiber der Aggression. Ein Imperium im relativen Niedergang ist ja nichts Neues in der Geschichte, hat es immer wieder gegeben, hat leider sehr oft zu Kriegen geführt, gibt dazu übrigens auch eine sehr interessante historische Studie, die kürzlich veröffentlicht worden ist, dass eben im Verlauf der Weltgeschichte immer dann, wenn ein Nummer-1-Imperium etwas relativ zurückgefallen ist, dann hat man das selten ohne Konflikt, ohne Krieg bewältigt, diesen Abstieg. Die Amerikaner im Moment einfach zu stark dominiert von ihrer wertegeleiteten, wie sie sagen, wertegeleiteten Außenpolitik, die sie allerdings und uns auch blind macht für eigene wesentliche Werte, zum Beispiel Rechtsstaat, zum Beispiel Frieden, zum Beispiel friedliche Koexistenz, Marktwirtschaft, Eigentumsgarantie, freie Meinungsäußerung. Das sind ja alles Institutionen, Grundpfeiler unserer Kultur, die, man spürt es, im Westen unter Druck kommen, die da weggesäbelt, weggefräst, weggeätzt worden in dieser Kultur, in dieser Unkultur des Moralismus und der Verpolitisierung. Das ist die Seuche unserer Zeit. Und mir ist zugeschickt worden, gerade in diesem Zusammenhang, ein wunderbares Zitat des Philosophen Bertrand Russell. Ich zitiere sie zuerst in der englischen Originalversion und übersetze dann gleich simultan. «Mankind must acquire two things, which are at present increasingly disappearing, loving kindness and scientific impartiality.» Die Menschheit muss zwei Dinge erwerben, die gegenwärtig zusehends verschwinden: liebende Freundlichkeit und wissenschaftliche Unparteilichkeit. Das ist ganz wichtig. Die Verpolitisierung, die Vermoralisierung aller Lebensbereiche schreitet voran. Ich beobachte auch, dass selbst unser Rechtsstaat da angekränkelt wird, dass die Rechtsgleichheit zusehends außer Kraft gesetzt wird, zum Beispiel mit Wirtschaftssanktionen. Wenn Sie den falschen Pass haben, nimmt man Ihnen das Geld weg. Oder man beginnt mit dem Rechtsstaat bestimmte gesellschaftliche Minderheiten zu bevorteilen, zu bevorzugen und andere entsprechend herabzusetzen. Also dieses eherne Zentralprinzip der Gleichheit vor dem Recht, das wird außer Kraft gesetzt, zum Beispiel durch Quotenregelungen, wo sie bestimmte Menschengruppen aufgrund ihres biologischen Geschlechts, das es ja angeblich gar nicht mehr gibt, da geht ja die Absurdität dann gleich in die nächste Geländekammer, dass man aufgrund von solchen biologischen Zufallskriterien bestimmten Menschengruppen Vorteile verschafft und andere da zurückstellt. Das sind gefährliche Auflösungs-Verluderungstendenzen unseres Rechtsstaats. Aktuelles Beispiel ebenfalls, wird natürlich in den Medien bengalisch beleuchtet, müsste man aber genau umgekehrt sehen. Das ist das Thema des Haftbefehls gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Und da sind die Medien natürlich jubelnd, weil sie sich jetzt bestätigt fühlen, dass hier dieser Großverbrecher, dieser angebliche, endlich zur Rechenschaft gezogen werden soll. Also das Anti-Trump-Syndrom, das Trump-Verblödungssyndrom ist hier am Wirken. Mir fällt einfach auf, dass namhafte Republikaner in den USA auch Trump-Kritiker entsetzt sind und sich jetzt hinter den Ex-Präsidenten stellen und sagen, dieser Haftbefehl ist eine Schande, ist Ausdruck der Verlotterung unseres Justizsystems, ist Ausdruck einer Verpolitisierung, eines Missbrauchs des Rechtsstaats für politische Zwecke durch eine militant aggressive und intolerante linke Staatsregierung. Das ist eine Einschätzung, die ich sehr, sehr ernst nehme, weil sie eben auch von Leuten geäußert wird, die in der Vergangenheit nicht gezögert haben, Trump auch heftig zu kritisieren. Unter anderem der frühere amerikanische Justizminister William Barr hat sich da entsprechend geäußert. Dann schreibt mir, auch interessant, Uli aus Deutschland, meine Hymne auf den früheren Kanzler Adenauer sei verfehlt. Adenauer sei zwar eine Ikone der Westbindung und der Bundesrepublik, aber für Uli, ein Unternehmer, heute in der DDR aufgewachsen und heute in Ostdeutschland lebend, in Ostdeutschland in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich Mitteldeutschland, das Zentrum Deutschlands, der Osten, Ex-Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht. Er sagt, das sei unerträglich, wie hier Adenauer letztlich Deutschland in eine Untertanenrolle, in einen Vasallenstatus gegenüber den Vereinigten Staaten geführt habe. Es hätte die Möglichkeit gegeben, ein neutrales Deutschland zu bauen, nach dem Vorbild Österreichs. Das wäre viel besser gewesen. Aber diese allererste Bundesregierung habe Deutschland in den Westen eingebunkert, in die amerikanische Militär- und Unterwerfungsallianz. Eine sehr kritische Sicht. Der Osten sei da eine westdeutsche Erfindung, wird ein Buchtitel zitiert, und Adenauer, das schreibt mir Uli, möge ein Vorbild für die BRD als Erfolgsmodell sein, aber er sei für ihn kein zukunftsweisender Politiker, keine Lichtgestalt der Zukunft. Denn heute müsse Deutschland sich viel mehr eben auf die neutrale schweizerische Position besinnen. Und das finde ich interessant, denn ich bin tatsächlich, lieber Uli, ich bin ein großer Bewunderer von Konrad Adenauer und dieser ersten bundesrepublikanischen Regierung, Ich habe bis jetzt auch immer das Gefühl gehabt, ich habe das immer noch, dass diese Westbindung gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem auch heranrollenden Kalten Krieg sehr, sehr wichtig war und dass es gute Gründe gab, dass eben diese Westbindung so stattgefunden hat. Also ich würde hier nicht den Stab endgültig brechen, aber wenn ich die Situation heute mir anschaue, dann sehe ich da viel, dem ich zustimme in Ihrem Argument, dass eben diese allzu einseitige Abhängigkeit der Deutschen von den Amerikanern, die ist tatsächlich ein Problem und sie führt eben auch dazu, dass heute in Europa Politiker fehlen, auch deutsche Politiker fehlen, die den Mut haben, den Amerikanern auch zu widersprechen. Aber das ist nicht unbedingt eine Frage der Unausweichlichkeit, denn wir erinnern uns, Kanzler Gerhard Schröder 2003 beim zweiten Irakkrieg, er stand gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Jacques Chirac auf, um sich den Amerikanern zu widersetzen. 2014 bei der ersten Krimkrise waren die Europäer auch noch sehr stark mit einem Eigengewicht, mit spezifischem Eigengewicht in dieser politischen Auseinandersetzung dabei. Heute sieht man von Europa überhaupt nichts mehr. Europa gibt's nicht mehr, meine Damen und Herren, in diesem Ukraine-Konflikt. Europa ist völlig von der Bildfläche verschwunden, fast sklavisch, unterwürfig macht man da mit. Man ist nicht einmal bereit, den Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines aufzuklären. Stellen Sie sich das einmal vor, das ist ja unglaublich. Das ist fürchterlich, das ist sozusagen Ausdruck einer Selbstkastrierung, einer politischen Selbstkastrierung, einer Entmannung, einer Entmenschung, könnte man sagen. Man bringt sich selber als Subjekt des Handelns zum Verschwinden, man verschwindet, man löst sich auf, wir sind dann mal weg. Wo ist die EU, wo ist Europa geblieben in diesem Krieg? Das ist die große Frage und eine Antwort auf diese Frage könnte lauten, dass eben die EU als ein politisch dysfunktionales institutionelles System, eine EU, in der alle für alles verantwortlich sind, aber niemand für etwas, eine solche EU entzieht eben auf Dauer den Nationalstaaten die Kraft, die Eigenständigkeit und stellt an ihre Stelle nichts. Jedenfalls nichts, was funktioniert. Also das sind hier die schwerwiegenden Fragen. Vielen herzlichen Dank, lieber Uli, für diese Hinweise. Große Kritik löst aus bei Tichys Einblick, dem Nachrichtenportal des früheren Chefredakteurs namhaftester deutscher Wirtschaftszeitungen, Roland Tichy, heftig kritisiert er hier diesen Ampelkompromiss bei den Ölheizungen, die Tichy schreibt, das sei der Gipfel des Zynismus. Habecks Regelung sehe vor, dass nur Leute, die über 80 Jahre alt sind, nur in Anführungszeichen über 80 Jahre alt sind, die dürfen ihre Ölheizung behalten. Zynisch, weil sie sowieso bald sterben würden, falle das nicht ins Gewicht. Allen anderen wird ein neues Heizungssystem aufgezwungen. Also vehementeste Kritik von den Kollegen bei Tichy an dieser Ampel-Koalitions-Kompromiss-Regelung zum Thema Heizungsverschrottung. Da wird ja einfach weitergemacht bei dieser Zerlegung des deutschen Industriestaats, dass die Autoindustrie hat man auf den Opferaltar gelegt, hier dieser heilige Krieg gegen den Verbrenner, gegen die Ölheizungen, die sich ja im Ukraine-Krieg als segensreich erwiesen haben, weil man dadurch den Preissteigerungen beim Gas entgehen konnte. Es gibt da aber Lichtblicke, meine Damen und Herren. Der Lichtblick ist der, dass die Klimareligion, die Klimapolitik, das Klimathema zieht nicht mehr bei den Wählern. Das sehen wir in der Schweiz. Da verlieren die Grünen auf breiter Front. Die Bürgerlichen legen zu. Ich habe ihnen das immer in Aussicht gestellt. Natürlich, wenn die Zeiten schwieriger werden, dann gewinnen wieder die Bürgerlichen, dann gewinnen die soliden, konservativen Ausrichtungen an Gewicht. Und diese grünen Traumschlösser, die Wolkenkuckucksheime, die brechen zusammen. Ich bin nicht gegen den Umweltschutz, aber ich glaube, daraus wird eben auch der Umweltschutz gestärkt und pragmatischer und realistischer hervorgehen. Wir sehen das in der Schweiz, wir sehen es jetzt in Finnland, dort haben die Konservativen auch gewonnen. Diese hochgejubelte Ministerpräsidentin Sanna Marin wird voraussichtlich abtreten müssen. Also es gibt hier doch Anzeichen auf eine Wende und auch die Kritik an dieser Politik in Deutschland, an dieser grünen Illusionspolitik, die nimmt zu. Auch ein gutes Zeichen, man liest immer mehr Artikel in der Mainstream-Presse, auch von Professoren, also von Vertretern des akademischen Mainstreams, die sich kritisch mit dieser Politik der offenen Grenzen auseinandersetzen. Also vor 20 Jahren warst du noch der absolute Ketzer, wenn du auf problematische Aspekte der Migration hingewiesen hast. Erinnern Sie sich, Friedrich Merz damals mit seiner Leitkultur, den haben Sie geteert und gefedert. Heute fordern alle eine Leitkultur. Jetzt in der FAZ heute Morgen ein Professor hier, Dr. Daniel Thüm, Migration gestalten statt verwalten. Ja, das sind natürlich noch etwas gouvernantenhafte Formulierungen, sehr zurückhaltend, politisch korrekt, aber das zeigt Ihnen doch, dass das Problembewusstsein wächst. Es gibt hier also positive Entwicklungen zu vermelden. Dann können wir jetzt gleich wieder gestärkt hier ins Negative einsteigen. Ich habe mich geärgert heute Morgen über Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten von Thüringen Linkspartei, Parteikollege von Sarah Wagenknecht. Hier der Titel: Putin vollzog, was Hitler nicht schaffte. Also das ist für mich das Putin-Verblödungssyndrom, wenn man hier Putin mit Hitler gleichsetzt, mit Stalin gleichsetzt. Das ist so etwas von geschichtsblind und das festzuhalten ist ja nicht eine Verharmlosung. Für mich sind diese Großstaatenpräsidenten, das sind gefährliche Leute natürlich, große Staaten sind gefährlich, Russland ist gefährlich, die USA sind gefährlich, China ist gefährlich. Ja, große Mächte sind per se gefährlich, aber das ist nichts Neues, trotzdem muss man sich mit ihnen arrangieren und muss versuchen, hier einen Modus Vivendi zu finden. Aber diese Art von geschichtsblinder Verteufelung, das ist eben Dämonisierung als Denkersatz da von Bodo Ramelow gemacht und von der FAZ hier absolut unkritisch nachgebetet, weil sie das natürlich auch so empfinden, weil sie auch diese ganze Dämonisierungspropagandawalze am Laufen halten wollen. Was mich aber wirklich geärgert hat, ist dann diese hochtrabende, peitschenknallende Überheblichkeit, diese selbstverständliche Überheblichkeit, mit der sich deutsche Spitzenpolitiker über die Deutschen äußern. Das ist für mich jetzt als Schweizer ein unglaublicher Affront. Das fällt vielleicht den Deutschen gar nicht so auf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht lesen Sie das gar nicht. Haben Sie da schon eine innere Kläranlage, dass Sie das ausblenden? Ich finde das ganz übel. Hier das Zitat. Ich merke, also Bodo Ramelow, ich merke, wie manche Ostdeutsche sowas, also den Krieg, auf einmal romantisieren und politisch-historisch nicht mehr einordnen können. Oh, diese armen Ostdeutschen, die sind ja so dumm, sie romantisieren den Krieg, eine Kriegsromantik da bei meinen Wählern und auch, ja, sie können diesen Krieg gar nicht so richtig einordnen. Entschuldigung, Bodo Ramelow, vielleicht können Sie diesen Krieg nicht richtig einordnen. Vielleicht romantisieren Sie Ihr Verhältnis zu den Amerikanern. Könnte ja auch sein. Kommt ihm nicht einmal in den Sinn. Meine Damen und Herren, also solche Ministerpräsidenten, die kann man nicht brauchen. Diese Überheblichkeit, das ist für mich ein Disqualifikationsmerkmal für einen Politiker. So ein Politiker hat nicht begriffen, wer der Chef im Staat ist. Nicht er ist der Chef, sondern die Bürger. Und er hat doch nicht Mitleid zu äußern gegenüber dem Chef, sondern er hat den Auftrag zu verstehen und hat sich entsprechend auch an sein Mandat zu halten. Ganz einfach. Aber das ist eben diese Top-Down-Kultur in Deutschland. Russischer Militärblogger bei Explosion in einem St. Petersburger Café getötet, Verdächtige festgenommen. Ganz übel hier. Ein Blogger, der selber gekämpft hat im Donbassgebiet, eher russlandfreundlich, ist umgebracht worden mit einem Sprengstoffattentat. Wer dahinter steckt, ich lese noch nichts darüber. Wir wollen keine vorschnellen Schlussfolgerungen hier äußern. Es hat schon mal ein Attentat auf einen russischen Denker, Publizisten gegeben, auf den Alexander Dugin, durch den ukrainischen Geheimdienst, wie die Amerikaner dann festgehalten haben. Das ging schief. Stattdessen wurde irrtümlich die 29-jährige Tochter von Dugin getötet. Ein fürchterliches Verbrechen, das eben zeigt, dass auch auf der ukrainischen Seite Verbrecher diesen Krieg führen. Ganz klar, das wird immer nur behauptet, die Russen seien da die großen Verbrecher. Vielleicht ist das so, aber auf jeden Fall haben wir hier auch Beispiele auf der Seite dieses korrupten ukrainischen Staates mit nennenswerten, leider sehr nennenswerten, rechtsextremen Neonazi-Kräften, die Einfluss haben auf die Regierung. Das ist fürchterlich und es ist unverständlich, dass unsere Regierungen so distanzlos und so kritiklos da mitmachen. Dass sie auch kritiklos noch mitjubeln, wenn ein Zelensky, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Präsident Zelensky in der letzten Woche gefordert hat, man müsse jetzt den UNO-Sicherheitsrat reformieren, das sei ein schlechter Aprilscherz, dass die Russen jetzt turnusgemäß den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat führen können, das gehe gar nicht, das müsse reformiert werden. Also hier versucht Zelensky die UNO, also die nach dem Zweiten Weltkrieg, von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gegründete UNO, die versucht er jetzt auch noch einzuspannen in seinen Weltkrieg gegen Russland. Ja, ich bin für die Selbstverteidigung der Ukraine gegen Russland, aber die Selbstverteidigung, wenn sie die ganze Welt in ihren Krieg hineinziehen, dann ist es nicht mehr Selbstverteidigung, dann ist es Fremdverteidigung, das ist fahrlässig. Dass Zelensky das macht, der ist entschuldigt, der ist natürlich Kriegspartei. Ich würde vielleicht auch alles daran setzen, um hier die ganze Welt in meinen Streit hineinzuziehen gegen einen anderen. Nein, ich würde es vielleicht nicht machen, ich würde eher einen Kompromiss suchen mit dem, der mich angegriffen hat, und ich würde mir die Frage stellen, warum hat er mich überhaupt angegriffen, denn es braucht immer zwei für einen Streit. Aber die Hauptverantwortung tragen hier natürlich die Westler, die diesen Zelensky in diesen Rausch, in diese Raserei hineingejubelt haben, hineinhypnotisiert haben, indem sie ihn zu einem säkulären Heiligen erklärten. Bachmut könnte fallen. Auch noch interessant, es gibt jetzt hier die ersten Aussagen, entsprechend Wagner-Chef Prigozhin behauptet, Bachmut eingenommen zu haben. Zelensky, wir erinnern uns, sagte ebenfalls letzte Woche, sollte dies passieren, wäre ich gezwungen, einen Kompromiss mit Russland zu machen. Hoffentlich, endlich, damit dieses Töten, damit diese Zerstörung aufgeht, ein Kompromiss, vielleicht auf der Grundlage des chinesischen Geheimplans für den Frieden. Und ebenfalls heute Morgen in der Welt noch, der Ukraine läuft die Zeit für eine Gegenoffensive davon. Die Siegeszuversicht lässt nach und damit nimmt die Notwendigkeit, gewinnt sie an Gewicht, hier einen Kompromiss doch herbeizuführen, eine politische Verhandlungslösung. Alles andere ist mit derartigen Risiken behaftet. Das ist einfach Unsinn, hier in dieser Kriegsraserei weiterzumachen. Wir haben viel zu viel Aggression in unserem System drin. Und was mir auch Sorgen macht, ist eben die Tatsache, dass für die Russen ist das wirklich eine existenzielle Auseinandersetzung. Das ist für mich völlig klar. Die Russen können es nie und nimmer akzeptieren, dass in ihrem Vorgarten hier in unmittelbarer Nähe, in einem ehemaligen Durchmarschgebiet, westliche Großangriffe gegen Russland, amerikanische Atomraketen stationiert werden. Das geht nicht, das haben sie immer gesagt. Das werden sie mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Sie werden aufs Ganze gehen. Jetzt, der Westen hat niemals solche Eisen im Feuer. Für uns geht es nicht um so viel. Wir haben uns da eher leichtfertig und oberflächlich in diesen Krieg hineinziehen lassen, in diesen Krieg zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, der da von der NATO instrumentalisiert wird, von den Amerikanern, um ihre geopolitischen Interessen gegen Russland und gegen China auszubreiten und durchzusetzen. Wir haben nicht dieses Interesse, dieses existenzielle Interesse. Aber im Westen hat man sich eben jetzt auch eingeredet, dass es hier um alles geht, dass wir dort unsere Freiheit, unsere Rechtsordnung, unsere Werte verteidigen. Das ist doch ein kompletter Unsinn. Wenn es so wäre, müssten wir ja selber kämpfen. Dürften wir ja nicht die Ukrainer sterben lassen an unserer Stelle. Dann müssten wir bereit sein, selber in die Hosen zu steigen. Aber diese Schreibtischtäter sind ja nicht dazu bereit. Sie führen eben auch einen Stellvertretenkrieg, einen Gutmenschenkrieg, damit sie sich da in den Medien als Gutmenschen inszenieren können, während draußen ein ganzes Land und Tausende von Menschen vor die Hunde gehen. Das ist Zynismus pur, das ist schrecklich, Aber man hat sich eben jetzt auch eingeredet, man hat sich selber hypnotisiert, eine Selbsthirnwäsche, eine Hirnwäsche hat hier stattgefunden, dass sich der Westen auch eingeredet hat, wir dürfen nicht verlieren, wir können uns eine Niederlage nicht leisten. Und wenn das tatsächlich die Auffassung ist, so wie wir sie wahrnehmen, wie ich sie wahrnehme, dann haben wir hier eine ganz gefährliche Konstellation. Das ist wie ein Zweikomponenten-Sprengstoff, der da zusammenkommt von der westlichen und von der russischen Seite, der die ganze Welt zur Explosion bringen könnte. Und deshalb ist es dringend notwendig, einen sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen, noch einmal vielleicht auf der Grundlage dieses eingangs skizzierten Friedensplans der Chinesen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Wir freuen uns auf Ostern. Bald ist Ostern, die Zeit der Auferstehung. Aber wir sind morgen wieder für Sie da. Ich hoffe, zahlreich und erholt sind Sie zurück, um mit mir beschwingt in den Tag, in die Osterwoche zu starten und hier weiterzumachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.